sagt Philipp.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Morgen. Bundesinnenminister Dobrindt hält an der Zurückweisung von Asylsuchenden fest, obwohl eine Gerichtsentscheidung Zweifel an ihrer Rechtmäßigkeit nährt. Das Berliner Urteil sei eine Einzelfallentscheidung ohne allgemeine Gültigkeit, sagte der CSU-Politiker in Berlin. Zuvor war Kritik an ihm laut geworden. Das Gericht hatte 3 Somaliern Recht gegeben, die kurz nach ihrer Einreise wieder nach Polen zurückgeschickt wurden. Philipp Eckstein.
Scharfe Kritik an der Bundesregierung kommt von der Opposition. So sagte die linken Politikerin Clara Bünger dem ARD-Hauptstadtstudio, Dobrindt habe mit Ansage einen Rechtsbruch begangen. Der Innenminister müsse zurücktreten. Auch der Vorsitzende der Grünen, Felix Banaschak, sprach von einem angekündigten Rechtsbruch. Er erwarte von CDU und CSU jetzt ein Umdenken und dass wieder Politik nach Recht und Gesetz gemacht werde.
Der Sieg des oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Nawrocki in Polen setzt die proeuropäische Regierung von Ministerpräsident Tusk unter Druck. Er werde im Parlament die Vertrauensfrage stellen, sagte Tusk in einer Ansprache im polnischen Fernsehen. Das Regieren unter dem neuen Präsidenten werde Einheit und Mut der Dreierkoalition erfordern, erklärte Tusk. Die Vertrauensabstimmung solle dafür ein erster Test sein. In Polen hat das Staatsoberhaupt mehr Befugnisse als der Bundespräsident in Deutschland. Vor allem kann er mit seinem Vetorecht alle Reformpläne der Regierung blockieren. Die israelische Armee will offenbar ihre Militäreinsätze im Gazastreifen ausweiten. Sie forderte die Menschen in mehreren Gebieten westlich von Khan Yunis auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Offensive soll nach Angaben des Militärs so lange laufen, bis die Voraussetzungen für eine Rückkehr der Geiseln oder eine Niederlage der Hamas geschaffen sind. Die Vermittlerstaaten Katar und Ägypten kündigten an, sich verstärkt dafür einzusetzen, dass Israel und die Hamas ihre indirekten Gespräche wieder aufnehmen. In Cottbus wird heute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Betroffen sind neben dem Hauptbahnhof auch mehrere Institutionen, eine Seniorenwohnanlage sowie eine Schule. Nach Angaben der Stadt müssen rund 1800 Anwohner bis 8 Uhr den Sperrkreis verlassen. Der Blindgänger war in der vergangenen Woche bei Bauarbeiten entdeckt worden. Bei den French Open in Paris ist Turnierfavorit Novak Djokovic ins Viertelfinale eingezogen. Er besiegte den Briten Cameron Norrie klar in 3 Sätzen. Damit trifft Djokovic am Mittwoch auf den Deutschen Alexander Zverev. Soweit die Nachrichten, mehr Informationen auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum frühen Morgen bleibt es gering bewölkt und überall trocken. Im Norden gibt es etwas Nebel bei 12 bis 7 Grad. Tagsüber wird es meist freundlich und es bleibt trocken. Dann bei 23 bis 26 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst die Entwarnung. Auf der A36 Wolfenbüttel-Braunschweig kein Falschfahrer mehr zwischen Wolfenbüttel Süd und Nordwest. Dann die A14 Rheintal-Wallgau-Autobahn. Die ist zwischen Bregenz und dem Fendertunnel wegen einer Einsatzübung bis etwa 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird durch Bregenz umgeleitet. Die A23 Hamburg Richtung Heide ist zwischen Hohenfelde und Legerdorf nach einem Unfall gesperrt. Die A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach ist zwischen Rheinbach und Zwisttal wegen einer Lkw-Bergung voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Und Berlin, die A113 ist zwischen Schönefeld Nord und Spätstraße wegen Wartungsarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Das war's, gute Fahrt Ihnen.
Die ARD-Infonacht.
Wie immer aus dem Studio von NDR Info in Hamburg und ab jetzt mit Hendrik Lückhoff. Hallo. In welche Richtung steuert Polen? Seit der Präsidentenwahl am Sonntag ist das wieder ziemlich ungewiss, denn der Erzkonservative Karol Nawrocki hat die Wahl hauchdünn gewonnen. Der proeuropäische, liberale Kandidat Rafael Trzaskowski musste sich geschlagen geben. Und das bedeutet, Polen steht vor einer Pattsituation. Präsident Nawrocki kann mit seinem Veto die Politik der linksliberalen, europafreundlichen Regierung unter Premier Donald Tusk blockieren. Und eben jener Tusk hat nun angekündigt, die Vertrauensfrage im Parlament zu stellen. Möglicherweise wackelt sein Dreierbündnis. Und das Ganze hat natürlich nicht nur für Polen selbst große Bedeutung, sondern auch für die EU. Denn der neue Präsident Nawrocki hatte sich im Wahlkampf immer wieder auch EU-kritisch gezeigt. Über die möglichen Folgen der Wahl für die Europäische Union berichtet Helga Schmidt aus Brüssel.
Die Kommissionspräsidentin gratulierte dem Wahlsieger in Polen. Das ist üblich so, dafür gibt es diplomatische Textbausteine. Sie sei zuversichtlich, erklärte Ursula von der Leyen, dass die Europäische Union ihre sehr gute Zusammenarbeit mit Polen fortführen wird. Das ist kein besonders herzliches Glückwunschschreiben, aber auch kein auffallend distanziertes. Andere Reaktionen fallen deutlich kritischer aus. Viele Europapolitiker machen sich Sorgen, dass der rechtsnationale Wahlsieger Karol Nawrocki seine Ankündigung wahrmacht und die Zusammenarbeit mit Brüssel so oft wie möglich stört.
Da will ich sagen, muss sich Herr Nawrocki überlegen, will er da wirklich jetzt die Marionette der Peace-Partei sein und dieses Land weiter innerlich blockieren, innerlich spalten?
Das fürchtet Tobias Krämer, außenpolitischer Sprecher der SPD im Europaparlament.
Oder will er sich unabhängig machen und Polen, die Potenziale, die Polen hat, wirklich rausheben, dass es eben eines der stärksten Länder in der EU sein kann?
Die EU braucht Polen als starkes Land, vor allem für die ehrgeizigen sicherheitspolitischen Ziele. Polens Armee gilt als eine der stärksten in Europa, wichtig für die Pläne der Europäer, unabhängiger vom Schutz der Amerikaner zu werden. Der rechtsnationale Wahlsieger hält davon nicht viel. Im Wahlkampf hat er sich offen gegen europäische Rüstungszusammenarbeit ausgesprochen. Mindestens ebenso groß sind in Brüssel die Sorgen, dass es nun doch nicht die erhoffte Rückkehr Polens zu europäischen Rechtsstaatsregeln geben wird. Der frisch gewählte Präsident hat die Möglichkeit, entsprechende Reformgesetze von Ministerpräsident Tusk zu blockieren. Darauf weist der Europaabgeordnete und CDU-Außenpolitiker Michael Gahler hin.
Ich hoffe, Donald Tusk behält die Nerven und regiert 2 Jahre weiter, um dann bei der nächsten Parlamentswahl sehr deutlich zu machen, dass Blockade keine konstruktive Politik ist.
Dass nun rund die Hälfte der Polen einem antieuropäischen Politiker das Vertrauen ausgesprochen hat, das hinterlässt in Brüssel einige Fragezeichen. Denn Polen hat seit dem EU-Beitritt vor 20 Jahren wirtschaftlich so sehr von der Unterstützung aus Brüssel profitiert wie wenige andere Länder.
Das ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch.
Das sagt Nikolai von Ondarza, Europaexperte von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Denn viele der Polen und auch die polnische Peace vertritt ein Bild, wo die EU als nötiges Übel betrachtet wird. Sie treten nicht für einen EU-Austritt ein, sondern für eine polnische Politik, die polnische Interessen an die oberste Stelle steht und die EU mit sehr viel Skepsis betrachtet.
Wenn Polen unter dem neuen Präsidenten sich weiterhin weigern sollte, die Unabhängigkeit der Justiz mit neuen Gesetzen zu garantieren, dann hätte die EU-Kommission in Brüssel die Möglichkeit, einen großen Teil der Fördergelder zu sperren in Milliardenhöhe. Davon hat die Kommission in den vergangenen Monaten abgesehen. Man wollte die antieuropäische Stimmung im Land nicht noch weiter anheizen.
Das also die möglichen Folgen der Präsidentschaftswahl in Polen auf die EU. Und wie sehen die Reaktionen aus Deutschland auf den Wahlausgang in unserem Nachbarland aus? Der neue Präsident Nawrocki hatte im Wahlkampf ja immerhin Deutschland als Feindbild geprägt. Barbara Kostolnik mit Stimmen aus Berlin.
Der Bundespräsident gratulierte als einer der Ersten, und zwar herzlich. Frank-Walter Steinmeier beließ es jedoch nicht dabei und bot Nawrocki an, bald nach Berlin zu kommen und die Freundschaft beider Länder, Deutschlands und Polens, gemeinsam zu stärken. Der Gratulation schloss sich Bundeskanzler Friedrich Merz über seinen Sprecher an, der hinzufügte:
Der Bundeskanzler nimmt den Ausgang der Wahl zur Kenntnis.
Mehr ließ sich der Sprecher nicht entlocken. Berlin weiß um die Problematik, die mit dem neuen polnischen Präsidenten aufkommen wird, wenn der sein Amt im August antreten wird. Etwas weniger diplomatisch als der Regierungssprecher formulierte es der Vorsitzende der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, der CDU-Politiker Paul Ziemiak.
Es wird mit diesem neuen Präsidenten Karol Nawrocki nicht einfacher, denn er hat im Wahlkampf sehr antideutsche Töne auch angestimmt. Aber auch er sollte eine Chance bekommen.
Eine Chance für Polen sieht hingegen die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch in der Wahl des rechtsnationalen Historikers. Ein guter Tag für die Demokratie und für Europa, schrieb sie im Internet. Nawrocki vertritt die deutschlandkritische Linie der PiS, der nationalkonservativen Oppositionspartei, und ist EU- und NATO-kritisch. Ganz anders als sein unterlegener Rivale, der liberale Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski. Den hatte der polnische Premier Donald Tusk unterstützt. Auch für Tusk wird das Regieren nun noch schwieriger, befürchtet Paul Ziemiak.
Die polnische Verfassung räumt dem polnischen Staatspräsidenten sehr viele Rechte ein, unter anderem ein Vetorecht. Das kann vom Parlament, vom Sejm zwar wieder aufgehoben werden, aber nur mit 60% der Stimmen der Abgeordneten. Die hat Donald Tusk nicht. Also mir fehlt jetzt etwas die Fantasie, wie es jetzt weitergehen soll.
Für die Linkspartei ist bereits das Ende der Regierung Tusk eingeläutet. Gewählt worden sei mit Nawrocki ein Mann des rechten Establishments, der für autoritären Umbau à la Trump stehe. Die Trump-Administration hatte offen für Nawrocki geworben. Linken-Chefin Ines Schwertner sieht jedoch auch Friedrich Merz in der Verantwortung.
Die deutsche Bundesregierung hat mit ihren Grenzschließungen ganz aktiv auch Wahlkampfhilfe für diesen rechten Präsidenten gemacht. Die Zurückweisung von Asylbewerbern waren ein großes Thema in Polen und haben dem rechten Kandidaten genutzt, der darin eine Bestätigung für seine EU-feindlichen Positionen sah.
Bundeskanzler Merz war unmittelbar nach Amtsantritt nach Polen gereist. Die deutsch-polnisch-französischen Beziehungen sind als Weimarer Dreieck ein wichtiger Faktor innerhalb der EU. Und auch in Bezug auf den Krieg in der Ukraine haben sich die drei Länder stets eng abgestimmt. Regierungssprecher Cornelius hofft, dass es dabei bleibt.
Der Bundeskanzler hat auch angeboten, diese Beziehungen zu intensivieren und auf eine neue Ebene zu heben. Und das wird dann auch in der neuen Konstellation in Warschau hoffentlich umgesetzt.
Diese Hoffnung teilt man auch bei den Grünen, nur ist man da weniger optimistisch. Parteichefin Franziska Brandner gibt Friedrich Merz dann noch einen Auftrag mit.
Ich sehe hier jetzt besonders Herrn Merz in der Pflicht, sich umso entschlossener in den Dienst auch Europas zu stellen. Das Ziel muss ein unabhängiges Europa sein. Herr Merz, setzen Sie das um, sorgen Sie dafür, dass Europa endlich unabhängiger wird.
Barbara Kostolnik aus Berlin. Und wir bleiben noch beim Thema.
Die Meinung.
Für unseren Kommentatoren Martin Adam aus dem ARD-Studio Warschau ist der Sieg von Nawrocki ein Warnsignal.
Na, Żeletki hieß es in Polen. Um eine Gillette, eine Rasierklingenbreite also, hat Karol Nawrocki gewonnen. Nicht, so viel kann man sagen, weil er ein begnadeter Politiker wäre, bisher war er gar keiner. Nawrocki hat die Schlagzeilen durch Skandale beherrscht, durch seine Hooligan-Vergangenheit, durch mutmaßliche Kontakte zu Kriminellen, dadurch, dass er sich mitten in einer Fernsehdebatte ein bisschen Nikotinaufputscher unter die Lippe schieben musste, die Liste ist lang. Und trotzdem wird der bis zur Wahl kaum bekannte Nawrocki Polens nächster Präsident, mit ausdrücklichem Magersegen aus Washington. Das ist vor allem eines, ein Sieg für Jarosław Kaczynski. Sie erinnern sich vielleicht, Kaczynski, dessen Peace-Partei Polen bis 2023 regiert hat, der die öffentlichen Medien, die Bildungs- und Kulturpolitik, vor allem große Teile der polnischen Gerichte auf Parteilinie gebracht hat, der den Menschen seit Jahren erklärt, die andere Seite, sein ewiger Widersacher Donald Tusk, sei eigentlich ein deutscher Agent, der im Auftrag Berlins und Brüssels Polen klein halten wolle. Die Peace wurde 2023 zwar abgewählt, aber der PiS-nahe Präsident, das PiS-nahe Verfassungsgericht, Fernsehsender mit PiS-Agenda, alles noch da. Und PiS-Chef Kaczynski hat seine Zeit an der Macht genutzt, um jetzt, selbst von der Oppositionsbank aus, jede nachfolgende Regierung effektiv blockieren zu können. Und die Chancen, dass die PiS schon bald wieder auf die Regierungsseite wechseln kann, stehen jetzt deutlich besser mit Karol Nawrocki im Präsidentenpalast. Aber Rechtspopulismus ist keine polnische Erfindung. Überall in Europa legen PiS-ähnliche Parteien zu. Wir sind dumm, wenn wir nicht aus dem polnischen Beispiel lernen. Rechtspopulisten meinen es ernst. Sie halten, was sie versprechen, wenn sie vom großen Aufräumen, von der Rache an ihren Gegnern, von neuen Zeiten und ganz anderen Verhältnissen sprechen. Einmal wirklich an der Macht, lassen sie sich nicht mehr einfach so abwählen. Das ist das politische Programm von Trump, Orban und auch Kaczynski. Wir sollten sie beim Wort nehmen. Noch haben wir die Wahl.
Die Meinung von Martin Adam. 2.14 Uhr ist es jetzt.
Die ARD-Infonacht.
Und jetzt ein kurzer Blick zurück in den Januar auf einen bedeutenden Moment im Deutschen Bundestag, als es um einen umfassenderen Mutterschutz ging.
Liebe Frau Sogorski, im Namen des gesamten Hauses darf ich Ihnen, glaube ich, an dieser Stelle für Ihre Initiative danken. Und es werden viele Frauen profitieren davon, dass Sie den Mut hatten, diese Initiative auch anzustoßen. Herzlichen Dank.
Ja, das war, wie gesagt, im Januar und das Gesetz dazu ist jetzt am 1. Juni in Kraft getreten, also vorgestern am Sonntag. Es geht um stärkeren Mutterschutz für Frauen, die eine Fehlgeburt durchmachen müssen. Dieser Mutterschutz steht Frauen bis jetzt in der Regel ab der 24. Woche zu, jetzt aber schon bei einer Fehlgeburt ab der 13. Woche, um die körperlichen und seelischen Belastungen ernster zu nehmen. Und wer saß da jetzt im Bundestag? Natascha Sagorski aus Bayern, die nach einer Fehlgeburt eine Petition gestartet hat. Und so ist am Ende ein geltendes Recht daraus geworden. Mein WDR-Kollege Robert Meyer hat Natascha Sagorski gefragt, welches Gefühl war das stärkste in diesem Augenblick, den wir gerade eben nochmal gehört haben.
Ja, ich habe jetzt gerade wieder Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere, weil wenn man 3 Jahre so sehr für etwas kämpft und dann ist man im Bundestag und alle Abgeordneten stimmen zu und man kriegt Nachrichten von Frauen, von Familien, die das live verfolgen, zu Hause weinen, dann merkt man, okay, da ist gerade was ganz, ganz Großartiges passiert und das war so ein Moment.
Ja, und wenn wir bei Gefühlen sind, als Sie eben vor 3 Jahren diese Online-Petition gestartet haben, von welchem Gefühl war das denn getragen?
Von ganz viel Wut, weil ich hatte eine Fehlgeburt in der 10. Schwangerschaftswoche und die Ärztin im Krankenhaus nach der Ausschabung, also nach einer Operation unter Vollnarkose, meinte zu mir, ich bräuchte keine Krankschreibung, ich könne am nächsten Tag wieder arbeiten gehen. Das konnte ich nicht. Ich hatte aber ganz lang so gedacht, naja, hatte ich halt Pech gehabt, ich bin ein absoluter Einzelfall, war eine unsensible Ärztin, bis ich dann für mein Buch Jede dritte Frau ganz viele Frauen interviewt habe nach Fehlgeburten. Und siehe da, ganz vielen ging es so wie mir, aber niemand hat drüber gesprochen. Das war in der Politik kein Thema. Und das hat mich sehr, sehr wütend gemacht. Und dann habe ich vom gestaffelten Mutterschutz erfahren und dachte, wow, wie logisch ist das denn? Warum haben wir das nicht? Und dann habe ich die Petition gestartet.
Eine Petition anzufangen, das ist erstmal ganz einfach. Aber dann muss man dranbleiben, wenn man will, dass daraus was wird. Also was ist dann passiert, bis Sie gemerkt haben, okay, das wird was?
Naja, ich habe einmal natürlich versucht, das Netzwerk zu aktivieren, dass ich sehr, sehr viele Unterschriften bekomme. Aber dann bin ich zu den Politikerinnen und Politikern wirklich gegangen. Ich bin mehrfach im Monat von München nach Berlin gefahren. Ich bin in ganz viele Gespräche mit allen Fraktionen gegangen, parallel vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, in die Landesparlamente, sodass der Bundesrat einen Entschließungsantrag gemacht hat. Ich habe ganz viele Verbündete gesucht. Wir haben eine 2,5 Meter hohe leere Wiege vor dem Bundestag gestellt. Also einfach nicht locker gelassen. Und immer wenn es hieß, naja, jetzt haben wir aber keine Chance mehr, das wird nichts mehr in dieser Legislatur, wenn die Regierung zerplatzt ist oder sonst was, habe ich mir gedacht, nee, ihr wollt es doch alle. Alle wollen es, alle finden es logisch. Es wird einen Weg geben und immer einen neuen Weg gesucht und am Schluss haben wir den dann auch noch gefunden.
Aber wie viel Zeit und Energie hat das gekostet im Alltag, auch im beruflichen Alltag als Autorin?
Wahnsinnig viel Zeit. Also es wurde dann tatsächlich ein Fulltime-Job. Ich habe mich beworben für eine politische Förderung von Joint Politics, die politische Talente und Themen fördern. Und konnte dann so eine eigene gemeinnützige Organisation gründen. Familie sind alle. Und es war im Endeffekt, ja, dann Berufung und Beruf.
So, dann muss es doch einen Moment gegeben haben, ab dem klar war, okay, jetzt habe ich es damit geschafft.
Aber das war ja bis zuletzt ein Krimi, weil das war ja, die Abstimmung war in der Woche, als dieser Dammbruch geschehen ist, wo dann mit der AfD gestimmt wurde und auf einmal war gar nicht mehr klar, dass die demokratische Mitte noch irgendwas gemeinsam macht und ich habe bis zu dem Tag wirklich gebibbert, bis dann klar war, nein, es stimmen alle demokratischen Parteien zu. Man stellt das Thema Frauen und dass Frauen nach Fehlgeburten einfach nicht mehr arbeiten müssen, das war der demokratischen Mitte in dem Moment einfach wichtiger als alle Streitigkeiten. Das war auch eine Sternstunde der Demokratie und das war ja mitten in der Nacht, nach der Abstimmung sind wir dann erstmal mit allen demokratischen Abgeordneten, die da beteiligt waren, in Sekt trinken gegangen. Ja. Und das zeigt, Demokratie funktioniert.
Aber mit wem hatten Sie alles Kontakt? Stimmt das, den Satz, den ich von Ihnen mal gelesen habe, dass die damalige Familienministerin Lisa Paus wohl mal zu Ihnen gesagt haben soll, Frau Sagorski, Sie haben echt genervt?
Ja, das war dann, als schon alles gut war. Das war auf dem Empfang. Abgeordnete haben dann für mich einen Empfang gegeben nach dem Gesetz. Und das Familienministerium war jetzt nicht der größte Fan lange Zeit vom gestaffelten Mutterschutz. Deswegen war mir klar, das muss übers Parlament gehen. Ich habe dann viel mehr mit den Abgeordneten gemacht. Aber dann, als die Regierung gebrochen ist, dann habe ich zu Frau Paus gesagt, ich habe sie im Berliner Ensemble bei Motherfucking Hood, bei diesem tollen Stück getroffen. Jetzt können Sie es doch tun. Herr Lindner ist doch weg. Und dann meinte sie, Frau Sagorski, ich verspreche Ihnen, ich klemme mich dahinter, das wird was. Mhm. Und dann hat sie sich auch wirklich dahinter geklemmt und mit vereinten Kräften, das waren wirklich alle demokratischen Parteien waren beteiligt, hat es dann auf den letzten Metern, das war ja wirklich der letzte reguläre Tag im Endeffekt im Parlament, hat es noch geklappt. Es hat fast niemand mehr dran geglaubt, aber ich habe dann gesagt, es war eine Art Weihnachtswunder.
So, ich habe zum Schluss einen Satz noch von Ihnen gelesen aus einem Porträt in der Süddeutschen, sozusagen Ihr Fazit aus der Sache. Politik ist viel besser als Ihr Ruf, sagen Sie. Ja. Und ich weiß, jetzt rollt der ein oder andere mit den Augen, dafür gibt es auch Gründe. Aber angenommen, jemand sagt, ich will das auch so gerne glauben, welchen einen Tipp hätten Sie dann?
PolitikerInnen sind besser als ihr Ruf. Man kann mit diesen Menschen ins Gespräch gehen und es lohnt sich, Petitionen zu starten. Ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben, wie wir mit unseren Kindern die Demokratie verteidigen, wo ich diese ganzen Tipps reingepackt habe, weil Eltern und Familien haben keine Lobby. Wir müssen selbst für uns einstehen und das können wir nur, wenn wir mit PolitikerInnen ins Gespräch gehen, wenn wir unsere Kinder zu DemokratInnen erziehen und einfach daran glauben. Und ich kann wirklich nur sagen, dass Familienpolitik immer noch als Gedöns gilt, das ist zwar viel im politischen Berlin, aber die einzelnen Abgeordneten, wenn man mit guten Themen an sie herangeht und man wirklich mit guten Argumenten kommt, die hören einem zu und man kann was erreichen. Man darf sich nicht immer sagen lassen, das bringt alles nichts. Der 30. Januar, dieses Gesetz, ist der beste Beweis, dass politisches Engagement sehr wohl etwas bringt.
Sagt Natascha Sagorski, die erfolgreich die Petition für einen Mutterschutz auch nach Fehlgeburten startete. 2.21 Uhr an diesem Dienstag, den 3. Juni. Es ist ein Herzenswunsch der SPD und es war auch zentrales Wahlkampfthema der Sozialdemokraten, 15 Euro Mindestlohn ab nächstem Jahr. Denn das würde Millionen Geringverdiener besser stellen. Aber beim Koalitionspartner CDU stößt eine so deutliche Mindestlohnerhöhung auf Widerstand. Und auch einige Ökonomen sind skeptisch. Ein Argument, ein höherer Mindestlohn könnte auch zu mehr Schwarzarbeit führen. Doch wie stark wäre dieser Effekt? Und was lässt sich aus früheren Mindestlohnerhöhungen lernen? Ralf Geißler hat da mal nachgehakt.
Über Schwarzarbeit kann man trefflich spekulieren. Jeder kennt einen, der einen kennt, der einen kennt, der mal schwarz gearbeitet hat. Aber offizielle Statistiken gibt es nicht, nur Schätzungen. Für die Baubranche klingen diese besonders drastisch. Frank Tekelitsch von der Baugewerkschaft IGBAU hat die Zahlen mal rausgesucht.
Man schätzt, dass im Moment ein Drittel der geleisteten Arbeitsstunden schwarz vollführt wird. Und das bedeutet mal monetär gesehen, bei einem Umsatz von rund 163 Milliarden Euro im Jahr sind das 54 Milliarden, die am Finanzamt und Sozialkassen vorbei geschleust werden.
Die Frage ist nun, wird das noch mehr, wenn der Mindestlohn auf 15 Euro steigt? Der emeritierte Wirtschaftsprofessor Friedrich Schneider forscht seit Jahren zu Schwarzarbeit. Er sagt, im Grunde gäbe es zwei Effekte. Der erste:
Wenn Sie den Mindestlohn erhöhen, ist es für denjenigen, der schwarz arbeitet, weniger attraktiv, schwarz zu arbeiten. Das ist der Einkommenseffekt.
Ein höherer Mindestlohn, sagt Schneider, könne die Schwarzarbeit also senken, denn er mache reguläre Beschäftigung lukrativer. Doch dem wirke ein anderer Effekt entgegen.
Für viele Unternehmen, gerade in Ostdeutschland, ist es aber bei einem Mindestlohn von 15 Euro nicht mehr attraktiv, jemanden zu beschäftigen, weil das zu teuer ist. Und dann verzichtet er darauf und insofern führt der zweite Effekt dazu, wenn dann deswegen Leute entlassen oder nicht weiter beschäftigt werden, dass die Schattenwirtschaft steigt.
Welcher der beiden Effekte überwiegt, hänge vom Ausmaß der Mindestlohnerhöhung ab. Bei einem Anstieg von jetzt 12,82 Euro auf 15 Euro erwartet Schneider eine Zunahme der Schwarzarbeit, insbesondere in Ostdeutschland. Philipp Fuchs sieht das anders. Er leitet das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik und hat vor 5 Jahren untersucht, welchen Effekt die Einführung des Mindestlohns hatte. Fuchs fand keinen entscheidenden Zusammenhang zur Schwarzarbeit.
Weil man eigentlich sagen kann, erstmal, damit es zur Schwarzarbeit kommt, müssen sich Beschäftigte und Arbeitgeber einig sein. Also es gehört ein Mindestmaß an Übereinstimmung und auch an krimineller Energie dazu. Und die ist jetzt nicht direkt abhängig von Mindestlohn, von dessen Existenz oder Höhe. Da dominieren eher andere Motive von Arbeitgebern und Beschäftigten, warum sie sich darauf einlassen.
Zum Beispiel, weil sich beide Seiten die Sozialabgaben sparen wollen oder weil ein Beschäftigter sein Einkommen generell vom Staat verheimlichen will. Fuchs resümiert, es gäbe keinen zwingenden Grund anzunehmen, dass 15 Euro Mindestlohn zu mehr Schwarzarbeit führen. Und selbst wenn doch, Gewerkschafter Tekilic würde auf die Mindestlohnerhöhung nicht verzichten wollen.
Und dann muss ich eben danach gucken, wie ich das dann kontrolliere. Aber der Schluss kann nie sein, oh, nee, also da lassen wir mal die Erhöhung, dann gibt es auch weniger Schwarzarbeit.
Kontrollen gegen Schwarzarbeit gäbe es ohnehin zu wenig. Die Baugewerkschaft fordert schon länger, deutlich mehr zu kontrollieren. Dann würden auch mehr Schwarzarbeiter erwischt. Wie viele aber nicht, bliebe auch weiterhin im Dunkeln.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Martin Roschitz. Die Favoriten haben sich durchgesetzt in Paris. Die Nummer 1 der Tenniswelt Jannik Sinner steht ebenso im Viertelfinale der French Open wie Novak Djokovic und Alexander Zverev. Djokovic und Zverev treffen in der Runde der letzten 8 aufeinander. Guido Ringel berichtet vom wichtigsten Sandplatzturnier des Jahres.
Das Training war für Alexander Zverev anstrengender wahrscheinlich als das Match, denn die Partie gegen Talon Griekspoor hatte nur rund 50 Minuten gedauert. Dann musste der Niederländer aufgeben wegen einer Bauchmuskelverletzung. Zverev stand also mit nur geringem Aufwand schnell im Viertelfinale und legte deswegen anschließend noch eine Trainingseinheit auf seinen Tagesplan. 1 Stunde und 15 Minuten auf dem Platz, den Rhythmus behalten und den Körper angespannt und warm lassen. Denn Vorbereitung ist alles, erst recht, wenn der Gegner Novak Djokovic heißt. Djokovic konnte sich mit ein wenig Mühe durchsetzen gegen den Briten Cameron Norrie in 3 Sätzen. Die Sensation des Tages aber war der Sieg der Nummer 361 der Weltrangliste bei den Damen. Louise Boisson konnte sich durchsetzen gegen die Nummer 3 der Welt, Jessica Pegula. Das Pariser Tennispublikum also hat jetzt eine Außenseiterin als Hoffnung im Viertelfinale.
Heute spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen in ihrem letzten Nations League-Gruppenspiel in Wien gegen Österreich. Allerdings hat das Spiel eher Testcharakter, weil die Deutschen bereits als Gruppensiegerinnen feststehen. Aber es ist eben der letzte Härtetest vor der Europameisterschaft im Juli. Ab morgen spielen dann die deutschen Männer um einen Titel, und zwar beim Final Four Turnier der Nations League im eigenen Land. Die deutsche Mannschaft trifft morgen Abend im Halbfinale in München auf Portugal, und für den DFB-Kapitän ist dieses Spiel gleichzeitig die Eintrittskarte in den Club der 100.
Josua Walter Kimmich, so lautet sein vollständiger Name. Gegen Portugal steigt er jetzt auf. 100 Länderspiele für Deutschland.
Ja, tatsächlich bedeutet das schon viel für mich. Ist schon eine große Ehre, so viele Spiele für Deutschland.
Eine große Ehre, bisher ohne große Titel im Nationalteam. Bis auf den Sieg im Confed Cup 2017 in Russland steht bei Josua Kimmich noch nichts im Länderspiel-Trophäenschrank.
Ja, das heißt, dass wir einige WM-Turniere hatten, in denen wir nicht erfolgreich waren. Es war jetzt nicht so, dass wir da immer knapp gescheitert sind.
Und trotzdem gibt es keinen Grund zur Hektik. Beruhigt Rudi Völler, bei dem Kimmich höchstes Ansehen genießt.
Als Kapitän macht er das überragend. Er ist noch trotz alledem noch jung genug, um große Titel zu gewinnen. Also hat noch Zeit.
Völler und Matthäus mussten auch warten, bis sie 30 waren. Erst dann wurden sie Weltmeister. Rückblende. 2009 steht ein fast schon schmächtig wirkender Nachwuchskicker des VfB Stuttgart auf einem Trainingsplatz direkt neben dem Stadion in Bad Cannstatt.
Hallo, ich bin der Josua Kimmich, ich bin am VfB Stuttgart. Meine persönlichen Ziele für dieses Jahr sind, mich selber immer weiterzuentwickeln, in die U15-Nationalmannschaft zu kommen und die Mannschaftsziele natürlich Oberligameister und Süddeutsche Meisterschaft.
In Stuttgart überlegen Sie einige Jahre später, ob dieser Josua das Zeug hat für die zweite Mannschaft, das Zeug für die dritte Liga. Heute ist er der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft und macht gegen Portugal sein 100. Länderspiel. Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht in Kimmich einen Leader, einen Anführer, der auf alle achtet. Wirklich auf alle.
Gerade auch das, dass man eben nicht so sieht, wie er mit dem Staff umgeht, mit kleinen Prämien, mit Geschenken, mit Ideen, dass den Menschen, die nicht so im Vordergrund stehen, dem auch Rechnung zu tragen. Da ist er außergewöhnlich gut mit einer extrem menschlichen Seite.
Josua Walter Kimmich, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.
Felix Mansel berichtete aus dem DFB-Quartier in Herzogenaurach. Heute reist die Mannschaft dann weiter zum Spielort nach München. Das Halbfinale gegen Portugal wird vom erfahrenen, unparteiischen Slavko Vincic aus Slowenien geleitet. Anpfiff am Mittwoch ist um 21 Uhr.
Martin Roschitz mit dem Sport.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 2.29 Uhr mit Olaf Knapp. Die Union will trotz einer Gerichtsentscheidung weiter Asylsuchende an der deutschen Grenze abweisen. Innenminister Dobrindt sagte am Abend in Berlin, es gebe keinen Grund, wegen dieser Einzelfallentscheidung etwas an der aktuellen Praxis zu verändern. Auch Kanzleramtschef Frey verteidigte die Zurückweisungen. Man habe versprochen, eine Wende in der Migrationspolitik zu erreichen, sagte der CDU-Politiker bei RTL Direkt. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte gestern in einer Eilentscheidung festgestellt, dass die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet rechtswidrig ist. Der polnische Ministerpräsident Tusk will nach dem Sieg des Rechtsnationalisten Nawrocki bei der Präsidentenwahl im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Er wolle die Regierungsarbeit fortsetzen und hoffe darauf, mit dem künftigen Präsidenten zusammenarbeiten zu können, fügte Tusk im polnischen Fernsehen hinzu. Aus der Nachrichtenredaktion Torben Müller.
Es werde der erste Test für seine Regierung sein, sagte der proeuropäische Ministerpräsident. Zuvor hatte der von der rechtskonservativen PiS-Partei unterstützte Kandidat Nawrocki die Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen knapp gewonnen. Sein Sieg ist ein Rückschlag für die polnische Regierung um den liberal-konservativen Tusk. Dessen Reformen dürfte Nawrocki wie bereits sein Vorgänger Duda blockieren. Das Mitte-Links-Bündnis verfügt im Parlament nicht über genügend Stimmen, um ein Veto des Präsidenten gegen Gesetzesvorhaben zu überstimmen. Sollte die Regierung die Vertrauensabstimmung überstehen, würde dies zeigen, dass sie immer noch ein Mandat zum Regieren hat.
Russland hat sein Memorandum mit Forderungen an die Ukraine für einen möglichen künftigen Friedensvertrag veröffentlicht. Darin bleibt die russische Führung bei ihren Maximalforderungen. So besteht sie beispielsweise darauf, dass die Ukraine die Halbinsel Krim, die Gebiete Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischschja als Teil der russischen Föderation international bindend anerkennt. Russlands Gesandte übergaben das Dokument nach Verhandlungen mit der Ukraine in Istanbul an die Vertreter Kiews. Diese kündigten eine Prüfung des Katalogs an. Bundesfinanzminister Klingbeil will Schwarzarbeit und Steuerbetrug in Deutschland stärker bekämpfen. Es gehe um Einnahmen von Milliarden Euro, die dem Staat verloren gingen, sagte der SPD-Politiker bei einer Veranstaltung am Abend in Lüneburg. Trotz fehlenden Personals bei den Zollbehörden könne man mehr tun als bisher. Der Zoll wird heute im Beisein von Klingbeil in Hamburg die Jahresbilanz für das vergangene Jahr vorstellen. Das Wetter in Deutschland. Nachts meist trocken, gebietsweise etwas Regen, später Nebel. Tiefstwerte 15 bis 5 Grad. Am Tage im Norden heiter und trocken, im Süden zeitweise Schauer und zum Teil kräftige Gewitter. Höchstwerte 19 bis 26 Grad. Mittwoch teils heiter, teils Schauer, 17 bis 29 Grad und am Donnerstag unbeständiges Schauerwetter, 17 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit nur noch zwei Meldungen aktuell. Die erste kommt von der A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach. Die Autobahn ist zwischen Rheinbach und Zwisttal wegen einer LKW-Bergung voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Und Berlin, die A113 ist zwischen Schönefeld Nord und Spätstraße wegen Wartungsarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Kommen Sie gut an.
Die ARD Infonacht.
Mit Hendrik Lückhoff. Hallo. In Südkorea hat die Wahl eines neuen Präsidenten begonnen. Ex-Präsident Yoon hatte im Dezember das Kriegsrecht ausgerufen und damit eine Staatskrise ausgelöst. Er muss sich nun wegen Hochverrats vor Gericht verantworten. Bei der heutigen Neuwahl haben die beiden aussichtsreichsten Kandidaten eines gemein: sie polarisieren. Dabei braucht das politisch tief gespaltene Land eigentlich dringend einen Präsidenten, der es wieder einen kann. Zur Präsidentenwahl in Südkorea jetzt ein Feature von Thorsten Iffland.
Lass los, schämst du dich nicht? Schämst du dich eigentlich nicht?
Eine junge Frau in Rollkragenpullover und Ledermantel greift den Gewehrlauf eines schwer bewaffneten und maskierten Soldaten. Der richtet seine Waffe auf sie. Ein kurzes Handgemenge, der Soldat nimmt die Waffe runter, dreht sich um und zieht sich zurück. Die Frau ruft ihm hinterher, schämst du dich nicht? Schämst du dich eigentlich nicht? Diese Szene in jener historischen Nacht vom 3. auf den 4. Dezember 2024 zeigt vielleicht wie keine zweite, wie knapp das Land an einem Militärputsch, an einem autoritären Umsturz, an einer gewaltsamen Machtübernahme vorbeigeschrammt ist. Südkorea, weltbekannt für K-Pop, Hightech und Innovationen. Ein Land, das dauerhaft zu den Top 15 Wirtschaftsnationen der Welt gehört. Und ein Land, das in rasender Geschwindigkeit zu einem demokratischen Vorzeigemodell in Ostasien wird. Von der Militärdiktatur bis tief in die 1980er Jahre hin zu einer stabilen Demokratie. Eigentlich.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Südkorea wird von einer Staatskrise erschüttert. Präsident Yoon hat erstmals seit rund 40 Jahren das Kriegsrecht in dem Land ausgerufen.
Plötzlich und unerwartet. Eine Fernsehansprache am späten Abend. Das Land stürzt in ein beispielloses politisches Chaos.
Ich erkläre hiermit das Kriegsrecht, um die Freie Republik Korea vor der Bedrohung durch die kommunistischen Kräfte Nordkoreas zu beschützen. Und um die verabscheuungswürdigen nordkoreanischen Staatsfeinde auszurotten, die die Freiheit und das Glück unseres Volkes gefährden. Die verfassungsmäßige Ordnung wird geschützt.
Ein Schockmoment für Südkoreas Demokratie. Soldaten riegeln den Zugang zum Parlamentsgebäude ab. Es kommt zu Tumulten zwischen Sicherheitskräften des Militärs, der Polizei, Demonstranten, Mitarbeitern und Abgeordneten der Nationalversammlung in Seoul. Es wird geschoben, getreten und geschrien. Mittendrin auch Oppositionsführer Lee Jae-myung. Er streamt live, wie er sich auf den Weg zum Parlamentsgebäude macht und dort über einen Zaun klettert.
Bald schon werden Panzer und Truppentransporter hier auftauchen, warnt Lee. Soldaten mit Waffen und Messern werden dieses Land regieren. Das Justizsystem wird suspendiert. Das Kriegsrechtsregime mit Soldaten als Vollstreckern hat begonnen.
So weit kommt es nicht. Mitten in der Nacht schaffen es 190 von 300 Abgeordneten in den Saal. Sie stimmen einstimmig für die Aufhebung des Kriegsrechts. 6 Stunden nach der Ausrufung erklärt Präsident Yoon das Kriegsrecht für beendet. Der Spuk ist vorbei. Das Chaos nicht. Die politischen Konsequenzen werden das Land über Monate lähmen.
Glückliche Menschen auf den Straßen der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Knapp 2 Wochen nachdem Präsident Yoon kurzzeitig das Kriegsrecht verhängt hatte, stimmte das Parlament für seine Amtsenthebung. Er muss das Amt ruhen lassen bis zur endgültigen Entscheidung des Verfassungsgerichts.
Nicht nur das. Yoon Suk-yeol muss sich wegen des Vorwurfs des Aufruhrs und Machtmissbrauchs auch in einem Strafprozess verantworten. Wochenlang verschanzt er sich in seiner Präsidentenvilla in Seoul und entzieht sich der Vollstreckung des Haftbefehls. Bis zum 15. Januar.
Um unglückliche Zwischenfälle oder gar Blutvergießen zu vermeiden, habe ich beschlossen, der Vorladung des Korruptionsermittlungsbüros Folge zu leisten, auch wenn ihre Ermittlungen illegal sind.
Yoon ist der erste Präsident in der Geschichte Südkoreas, der während seiner Amtszeit ins Gefängnis muss. Er lebt auf 12 Quadratmetern. Kein Telefon, kein Internet, kein Bett. Nur eine Matte, die ausgerollt auf dem Boden liegt. Ein Fernseher, ein kleiner Schreibtisch und ein Fenster mit Gitterstäben. Zur Ruhe kommt das Land dadurch nicht. Wenige Tage später stürmt ein aggressiver Mob von Yoon-Anhängern ein Gerichtsgebäude in Seoul, zerstört die Einrichtung, will den Richter zur Rede stellen, der den Haftbefehl ausgestellt hat. Eine Demokratie unter Dauerstress. Der sich erst am 4. April entlädt, 4 Monate nach der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts, 111 Tage nach der Parlamentsabstimmung über das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon. Das, was so klingt wie der Jubel über ein wichtiges Tor in einem Fußball-WM-Finale, ist die Begeisterung über diese Worte von Südkoreas obersten Richtern.
Der Nutzen, der durch die Entlassung des Angeklagten entsteht, überwiegt bei weitem den nationalen Schaden, der durch die Amtsenthebung des Präsidenten entsteht. Es ist 11.22 Uhr, Anweisung, der angeklagte Präsident Yoon Suk-yeol wird seines Amtes enthoben.
die ultimative politische Konsequenz für die kurzlebige Ausrufung des Kriegsrechts. Jun ist weg, einstimmig und endgültig. Damit entscheiden die Verfassungsrichter im Sinne der meisten Südkoreanerinnen und Koreaner. Für sie ist laut Umfragen schon lange klar, Jun muss die Verantwortung für dieses Chaos übernehmen. Schon Tage und Nächte vor der Urteilsverkündung kampieren Hunderte, wenn nicht gar Tausende, vor allem Gegner des Präsidenten, auf den Straßen mitten in Südkoreas Hauptstadt, unweit des Verfassungsgerichts. Eingewickelt in Wärmedecken, auf Isomatten und bewacht von 14.000 Polizisten, die Zusammenstöße mit den zunehmend verzweifelten Jun-Anhängern um jeden Preis verhindern wollen. Es bleibt friedlich beim Public Viewing eines Gerichtsurteils.
Das heute war ein Sieg für die südkoreanische Demokratie. Dafür haben wir 3 Monate gekämpft. Wir sind sehr glücklich.
Dieser Tag, diese Entscheidung macht den Weg frei für Neuwahlen. Südkoreas Demokratie bekommt eine weitere Chance. Erik Balbach ist Korea-Fachmann der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er hat die Entwicklungen in Südkorea in den vergangenen Monaten genau verfolgt. Auch wenn das Thema Jun politisch abgeschlossen ist, glaubt er nicht, dass 6 Monate Chaos spurlos an den Menschen vorbeigegangen sind.
Man darf nicht vergessen, was das auch mit der südkoreanischen Psyche in weiten Teilen gemacht hat. Denn viele Leute haben sich eben daran erinnert gefühlt, an die Zeiten, in denen autoritäre Militärherrscher dieses Mittel des Martial Laws, des Kriegsrechts eben auch immer wieder für politische Zwecke missbraucht haben. Und das wird nicht so schnell vergessen.
Aber wie konnte es gerade angesichts der südkoreanischen Geschichte überhaupt so weit kommen? Der abgesetzte Präsident Jun, ein ehemaliger Staatsanwalt, hat sich vor allem in den Sicherheitsbehörden des Landes ein Netzwerk von Loyalisten aufgebaut. Kommilitonen aus seiner ehemaligen Highschool-Zeit saßen etwa in Schlüsselpositionen des Militärs, der Polizei und des Nationalen Geheimdienstes. Warum? Weil es Mängel in der demokratischen Struktur des Sicherheitsapparates gibt. Südkoreas Verfassung ist anfällig für sowas und das hat Jun ausgenutzt. Er konnte durch die Ausrufung des Kriegsrechts das Militär mobilisieren, Demonstrationen und Parteien verbieten und die Kontrolle über die Medien erlangen. Er hat versucht, das Parlament außer Kraft zu setzen und ein großer Teil der politischen Elite in Südkorea hat das mindestens akzeptiert. Ein weiterer Grund ist die hohe Polarisierung im Land. Politische Gegner werden geradezu dämonisiert, Verschwörungsnarrative normalisiert. Politikwissenschaftler Peng Erlam beobachtet das schon länger.
Sie reden nicht wirklich miteinander. Es gibt einen totalen Mangel an Vertrauen. Und das Problem, mit dem die südkoreanische Politik schon vor Jun zu kämpfen hatte, das aber durch die Regierung Jun noch verschärft wurde, ist die politische Kultur der Konfrontation und der Vendetta der Eliten. Sie lassen nicht viel Raum für Kompromisse. Sie behandeln sich gegenseitig als Feinde der Republik.
And they treat each other as like the enemies of the Republic.
Skandale etwa um eine geschenkte Luxushandtasche für Juns Frau, der damaligen First Lady Südkoreas, werden von der Opposition maximal ausgeschlachtet. Frederik Spohr ist Leiter des südkoreanischen Büros der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul. Auch er sieht einen Verfall der politischen Kultur.
Es ist auch ein Merkmal der südkoreanischen Politik, dass es relativ selten eigentlich um Inhalte geht, sondern es geht oft um Diffamierungen, um Schmutzkampagnen, um juristische Angriffe gegenüber politischen Gegner. Und ich glaube, das sollte sich ändern. Ich hoffe, dass sich das irgendwann nochmal ändert. Also die politische Kultur leidet hier drunter.
Beschleunigt wird das in einem hochtechnologischen und modernen Land wie Südkorea durch die sozialen Medien. Fake News und Verschwörungstheorien sind allgegenwärtig. Fast bei jeder politischen Veranstaltung stehen YouTuber am Rand, streamen ihre Meinungen live ins Netz, Tausende schauen zu. Journalistischen Standards genügt das fast nie.
Soziale Medien, YouTuber und so weiter haben hier nochmal einen deutlich größeren Einfluss als in vielen anderen Ländern. Und diese Influencer sind eben sehr, sehr einseitig in ihrer Berichterstattung, machen eigentlich nur, ich sag mal, Meinung und nicht wirklich faktenbasierte Nachrichten. Und ich glaube, das schadet auch der politischen Kultur hier.
Für viele Beobachter steht daher fest, die Ausrufung des Kriegsrechts ist nicht etwa der Start der Krise der Demokratie in Südkorea gewesen, sondern der Höhepunkt einer langfristigen demokratischen Erosion. Auf der anderen Seite hat sich Südkoreas Zivilgesellschaft einmal mehr erfolgreich gegen einen autoritären Übergriff gewehrt. Und damit ist nicht nur die Frau gemeint, die sich dem schwer bewaffneten Soldaten entgegengestellt hat. Auch wichtige demokratische Institutionen wie die Nationalversammlung oder das Verfassungsgericht haben unter erheblichem Druck ihre Rolle erfüllt, betont auch Korea-Experte Erik Balbach.
Die demokratische Resilienz Südkoreas ist nach wie vor sehr hoch. Und wir sehen ja auch, dass man versucht, darauf zu reagieren, jetzt die Macht des Präsidenten im Hinblick auf die Ausrufung des Kriegsrechts zu beschneiden. Und das sind ja genau die Debatten, die ein demokratisch resilientes Land dann auch führen muss.
Im Gespräch ist etwa eine Verfassungsreform und die Verkürzung der Amtszeit des Präsidenten auf 4 statt bisher 5 Jahre. Also ist Südkorea nach Monaten des politischen Chaos jetzt wieder auf einem guten Weg? Wahlkampfauftritt Lee Jae-myung. Vieles deutet darauf hin, dass dieser Mann gute Chancen hat, der nächste Präsident Südkoreas zu werden. Darauf lassen jedenfalls fast alle Umfragen der vergangenen Wochen und Monate schließen. Der bisherige Oppositionsführer, der Mann, der sich in der Nacht der Ausrufung des Kriegsrechts dabei filmte, wie er über den Zaun an der Nationalversammlung kletterte, steht kurz davor, das neue Staatsoberhaupt zu werden. Lee Jae-myung, 61 Jahre alt, ist der Vorsitzende der Demokratischen Partei DP. Eine Partei, die im politischen Spektrum Südkoreas eher links der Mitte einzuordnen ist. Besonders was das Verhältnis zu Nordkorea angeht, unterscheiden sich Lee und die DP stark von ihren Mitbewerbern. Lee setzt sich für den Aufbau eines Friedensregimes auf der koreanischen Halbinsel ein, sucht den Dialog mit dem Norden, will sich auch wirtschaftlich annähern und auf Atomwaffen ohnehin verzichten. Kurz, es ist der Versuch einer Entspannungspolitik. Wie ihm das gelingen will, verrät er nicht. Erik Balbach von der Stiftung Wissenschaft und Politik macht sich angesichts der aktuellen Situation wenig Hoffnungen, dass es in absehbarer Zeit zu ernsten Gesprächen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un kommen kann.
Das trifft auf ein Nordkorea, das jegliche Verbindungen zum Süden abgebrochen hat, das so weit gegangen ist, jegliche Monumente, die mit der Wiedervereinigung in Verbindung gebracht wurden, zu sprengen. Die Leute mussten Bücher zurückbringen, in denen das Thema der Normalisierung der Beziehungen mit dem Süden und das Thema der Wiedervereinigung behandelt wurde. Südkorea wird von Nordkorea als der Enemy Number One bezeichnet jetzt. Und da ist natürlich die große Frage, wie gelingt es in so einer Konstellation, Gesprächskanäle nach Nordkorea zu öffnen.
Das ist aber nicht das einzige Fragezeichen hinter dem oft als Pragmatiker bezeichneten Lee.
Er kommt nicht als unbefangener Kandidat ins Amt, wenn er gewählt werden sollte, wonach es momentan aussieht.
Ja, also er ist, das muss man sagen, er ist nicht wirklich beliebt. Das ist niemand, der bei beiden Teilen der Bevölkerung Begeisterungsstürme auslöst.
Und das, was der Büroleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul, Frederik Spohr, sagt, liegt an dem bemerkenswerten Umfang strafrechtlich relevanter Vorwürfe gegenüber Lee Jae-myung. Korruptions- und Untreuevorwürfe während seiner Zeit als Bürgermeister, Vorwürfe des Amtsmissbrauchs, als er Gouverneur war, Anklagen wegen illegaler Geldtransfers nach Nordkorea und zuletzt Verstoß gegen das Wahlgesetz. Wegen Falschaussagen während seiner Präsidentschaftskampagne 2022 wurde Lee zu einer einjährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Im März wurde das Urteil aufgehoben. Anfang Mai hat der oberste Gerichtshof gesagt, das können wir so nicht akzeptieren. Der Fall wurde an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Eine Entscheidung steht also noch aus und nur deshalb kann Lee überhaupt jetzt kandidieren. Bei einem rechtskräftigen Urteil könnte Lee sein Parlamentsmandat verlieren und für 5 Jahre von Wahlen ausgeschlossen werden. Ist er aber erstmal Präsident, genießt er Immunität. In den Augen der Partei von Ex-Präsident Yoon, der konservativen People Power Party PPP, ist Präsidentschaftsfavorit Lee ein Krimineller. Und genau darauf baut im Wesentlichen auch der Wahlkampf auf. Das soll vermutlich von der eigenen Sinnkrise ablenken, in der sich die PPP seit der Ausrufung des Kriegsrechts befindet. Es gibt in der Partei immer noch viele, die Yoons Entscheidung aus dem Dezember richtig finden, erklärt Experte Frederik Spohr.
Yoon und seine umstrittene oder und auch nicht wirklich nachvollziehbare Begründung der Ausrufung des Kriegsrechts hat dazu geführt, dass die Konservativen doch Schwierigkeiten haben, eine einheitliche Front zu bilden. Und es bietet natürlich auch große Angriffsfläche für Lee Jae-myung, das zu kritisieren, denn eine Mehrheit der Südkoreaner war gegen die Ausrufung des Kriegsrechts.
Spitzenkandidat der PPP ist Kim Mun-soo, 73 Jahre alt. Nach langem Hin und Her konnte er sich parteiintern durchsetzen und führt den Wahlkampf an. Er gilt als Hardliner in der PPP. Kim hat sich im Parlament beispielsweise nie für die Ausrufung des Kriegsrechts entschuldigt. Er hält von einer Annäherung an Nordkorea gar nichts und setzt auf eine stärkere Abschreckung. Er will nukleare U-Boote entwickeln lassen und bei Bedarf eigene Fähigkeiten zur Entwicklung von Kernwaffen erwerben. Die zentrale Frage aber bleibt, kann sich die PPP mit Kim an der Spitze vom schweren Erbe Yoons befreien? Reicht es, dass dem Ex-Präsidenten kürzlich erst der Parteiaustritt nahegelegt und er dann auch kleinlaut gegangen wurde? Vertrauen die Menschen der PPP so schnell wieder? Der Sprecher der Partei, Lee Min-jae, sagt, was er sagen muss.
Was in der Vergangenheit geschehen ist, gehört der Vergangenheit an. Und die People Power Party hat das Urteil des Verfassungsgerichts akzeptiert. Was wir jetzt besprechen müssen, ist die Zukunft.
Ob das die südkoreanischen Wählerinnen und Wähler überzeugt, es sieht nicht danach aus. Die PPP scheint nach der verlorenen Parlamentswahl 2024 künftig auch nicht mehr die Präsidentenpartei zu sein. Das liegt auch an einem anderen, dem dritten Präsidentschaftskandidaten, Lee Jun-suk von der Reformparty. Gerade erst 40 Jahre alt geworden, früher noch PPP-Mitglied. Er spricht vor allem diejenigen Wähler an, die wegen Yoon die Geduld mit der PPP verloren haben, denen Kim zu rechts ist. Und na klar, weil er so jung ist, kommt er gerade bei jungen Wählern gut an. Wie beim 22-jährigen Lim Tae-woo, der eine Wahlkampfveranstaltung in Seoul besucht hat.
Ich glaube, dass Lee ein enormes Wachstumspotenzial hat, sodass seine Chancen für die Zukunft definitiv gut aussehen.
Allerdings hat er den Ruf weg, bisweilen antifeministisch und frauenfeindlich zu sein. Das könnte ihn viele Stimmen und Sympathien kosten. Ansonsten trifft seine konservativ gemäßigte Partei den Nerv vieler in Südkorea, glaubt Frederik Spohr von der Naumann-Stiftung in Seoul.
Mein Eindruck ist, dass es in der Mitte auch noch einen großen Anteil gibt, der relativ gemäßigt ist, der einfach nur will, dass pragmatische Lösungen gefunden werden. Und man sieht ja jetzt auch, dass beide Kandidaten versuchen, diese Wähler der Mitte zu umgarnen und diese Wähler eben zu gewinnen. Ja. Das heißt, beide Kandidaten haben sich in den vergangenen Wochen eigentlich zur Mitte hin bewegt, weil auch in Südkorea kann man nur Wahlen gewinnen, wenn man die gemäßigten Wähler auch einfängt.
Das funktioniert meist am besten, wenn man gute politische Ideen hat, wie die drängendsten Probleme Südkoreas und die Sorgen der Menschen bewältigt werden können. Zum Beispiel die von Na In-jae. Der 29-Jährige arbeitet im öffentlichen Dienst in einem Wohlfahrtscenter am Stadtrand von Seoul. Er hilft Leuten beim Kopieren von Dokumenten, führt sie durch den Behördendschungel. Ein klassischer Bürojob von 9 Uhr morgens bis um 5 am Nachmittag. Sein Monatsgehalt umgerechnet gerade mal etwas mehr als 1.300 Euro. Das heißt für den jungen Mann, nach Feierabend ist vor dem nächsten Job.
Ehrlich gesagt, wenn ich mich teleportieren könnte, würde ich jetzt nach Hause gehen und mich einfach nur hinlegen. Aber während ich hier auf den Bus warte, versuche ich, die Erschöpfung von heute abzuschütteln.
Viel Zeit dafür bleibt ihm nicht. Na In-jae ist in seinem Zweitjob sowas wie ein Miettaxifahrer. Über eine App kann er Aufträge annehmen, etwa wenn ein Auto aus der Reparatur kommt und zum Wohnort des Kunden gebracht werden muss. Oder er wird gerufen, wenn der Besitzer des Autos zu betrunken ist, um selber zu fahren. Manchmal macht er das bis 2-3 Uhr morgens. Unterwegs im Bus sagt er, wie hart sein Alltag ist und wie sehr er sich wünscht, einfach mal die Füße hochlegen zu können. An guten Abenden verdient er gut 100 Euro dazu. Zeit für Freunde oder gar eine Freundin bleibt da nicht. In seinen Augen tut die Politik viel zu wenig für junge Leute.
Obwohl wir immer als die Zukunft bezeichnet werden, gibt es viel zu wenig Mittel in der Sozial- oder Jugendpolitik. Als junge Menschen, die im Hier und Jetzt leben, brauchen wir vorrangig praktische und realistische Maßnahmen.
Zum Beispiel deutlich mehr bezahlbaren Wohnraum in Ballungsräumen wie Seoul. Ein Riesenthema bei jungen Leuten, beobachtet auch Erik Ballbach von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Das bleibt ein ganz zentrales Thema. Das ist die erste Generation jetzt, die sich zumindest in Großstadtnähe auch kein eigenes Eigentum mehr leisten kann.
Offenbar ist das aber auch bei den Präsidentschaftskandidaten angekommen, sagt Frederik Spohr von der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul.
Sie müssen ja sich bei der Wahlkommission melden mit so 10 Wahlversprechen oder ihrem 10-Punkte-Wahlprogramm und beide haben ganz oben da wirtschaftliche Themen genannt. Ich glaube, das ist das, was die Leute hier am meisten interessiert. Vor allem junge Leute haben Schwierigkeiten, Fuß zu fassen im Leben, Job zu finden, Wohnung zu finden. Das belastet natürlich auch die Eltern von diesen jungen Leuten. Deswegen glaube ich schon, dass Wirtschaft das Hauptthema ist dieses Wahlkampfs.
Neben den Dauerthemen der südkoreanischen Gesellschaft, demografischer Wandel, niedrige Geburtenrate, Leistungsdruck, Überarbeitung. Bewegung ist vor allem beim Thema Work-Life-Balance drin. Seit 2018 gibt es in Südkorea eine 52-Stunden-Woche und das ist schon eine Begrenzung. Also das hat man eingeführt, um überlange Arbeitstage zu reduzieren. Die neue Losung heißt 4,5-Tage-Woche, ausgegeben vom Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei, Lee.
Er setzt sich für die 4,5-Tage-Woche ein mit dem klaren Ziel, die Produktivität der südkoreanischen Arbeitnehmer zu stärken durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um so eben auch dem Problem der Überalterung der Bevölkerung zumindest schon mal punktuell auch entgegenzutreten. Und das wird sehr positiv wahrgenommen.
Am allermeisten aber sehnen sich die Menschen in Südkorea nach einem Ende des politischen Chaos.
Der Wunsch der Bevölkerung ist ganz klar, dass es ein Mandat geben soll, um Südkorea wieder in ruhigere Fahrwasser zu bringen. Das ist ganz klar der Wunsch der Bevölkerung.
Sowas wie in der Nacht auf den 4. Dezember 2024 darf sich nicht wiederholen.
Südkorea wählt heute einen neuen Präsidenten. Das war ein Feature von unserem Korrespondenten Thorsten Iffland.
Standpunkte.
Karol Nawrocki, der Kandidat der rechtskonservativen Peace-Partei, hat die Stichwahl in Polen gewonnen. Es war ein knapper Sieg, aber ein Sieg mit Folgen. Der EU-Kritiker dürfte dem EU-freundlichen Ministerpräsidenten Donald Tusk das Regieren schwer machen. Tusk will nun im Parlament die Vertrauensfrage stellen, zeitnah, wie er gestern Abend angekündigt hat. In den deutschen Medien wird der Ausgang der Stichwahl auch überwiegend als Schlag ins Kontor für die Mitte-Links-Regierung wahrgenommen. Unser Gastautor heute ist Harald Likus, Politikredakteur bei der Braunschweiger Zeitung. Er sieht das Wahlergebnis als Teil eines Trends in Europa, weg von der EU hin zum Nationalstaat.
Das Motto ist furchtbar abgegriffen. Doch immerhin leitet es die Nationalhymne ein und passt heute so gut. Noch ist Polen nicht verloren. Gemeint ist, Ruhe bewahren, erstmal abwarten, wie die liberale Regierung und der rechtspopulistische Präsident miteinander klarkommen. Doch die Lehren dieser Wahl sind auch abseits des Warschauer Pakts alarmierend. Erstens, das zwielichtige, skandalgeneigte Vorleben eines Kandidaten ist für große Teile des Wahlvolks kein Makel, sondern eher ein Pluspunkt. Zweitens, der Anti-Establishment-Faktor zieht besonders, sobald eine Anti-Europa-Note hinzukommt. Renationalisierung, Polarisierung, ein anti-elitär kostümiertes irgendwie dagegen, das sind die Megatrends. Das oft beschworene Zusammenrücken der EU im Angesicht der russischen Schandtaten drückt sich partout nicht in Wahlergebnissen aus. Nein, auch Europa ist noch nicht verloren, doch die Zerreißproben werden hart und härter.
Ein Kommentar von Harald Likus. Für die Magdeburger Volksstimme kommt das Wahlergebnis nicht von ungefähr.
Viele, vor allem ärmere Polen außerhalb der blühenden Metropolen sind misstrauisch geblieben. Gegenüber den Deutschen, was polnische Politiker, auch Tusk, mit der unseligen Reparationsdebatte fördern. Gegenüber den Ukrainern, denen noch immer die Wolhynien-Massaker aus dem Zweiten Weltkrieg anhängen. Hinzu kommt, dass sich die Polen überfordert fühlen von der mehr als 1 Million Ukrainer in ihrem Land, von denen viele lange vor dem Krieg als Arbeitsmigranten kamen. Die Wut der Bauern über die bisherige Zollfreiheit für ukrainisches Getreide tut ein Übriges.
Im Kommentar des Deutschlandfunks heißt es, durch den Wahlsieg von Nawrocki stehe auch die Regierung von Ministerpräsident Tusk vor dem Scheitern.
Viel zu selten hat Donald Tusks Koalition Gesetze etwa zur Wirtschaftspolitik erarbeitet und sie dem bisherigen peace-nahen Amtsinhaber Andrzej Duda auf den Tisch gelegt. Dieser musste also nicht einmal allzu oft von seinem Vetorecht bei Gesetzentwürfen Gebrauch machen, um Tusk das Leben zu erschweren. Dudas Blockadepolitik wird Nawrocki gewiss fortführen. Tragisch ist, dass dadurch große Reformen wie eine Neuaufstellung der von Peace jahrelang politisierten Justiz praktisch ad acta gelegt werden können.
Peter Sawicki im Deutschlandfunk. Ähnlich sieht es die Frankfurter Rundschau.
Die Niederlage des regierungsfreundlichen Kandidaten in Polen ist eine Katastrophe für das liberale Europa. Eine schwere Bürde für einen Neustart in den deutsch-polnischen Beziehungen und eine Hiobsbotschaft für die Ukraine. Tusk hatte gehofft, endlich durchregieren zu können. Nun muss er weiter mit einem Präsidenten leben, der mit seinem Vetorecht zentrale Vorhaben der Mitte-Links-Koalition stoppen kann. Für die Regierung ist das Wahlergebnis ein Schlag ins Gesicht. Die Liberalen haben es nicht geschafft, ihre Anhängerinnen und Anhänger in ausreichender Zahl zu mobilisieren.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie heute Constanze Semidey.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Olaf Knapp. Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin zur Zurückweisung Asylsuchender an der deutschen Grenze will Bundesinnenminister Dobrindt an dem Vorgehen festhalten. Es gebe keinen Grund, wegen einer Einzelfallentscheidung die Praxis zu ändern, sagte der CSU-Politiker. Aus Berlin Philipp Eckstein.
Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Berlin im Eilverfahren entschieden, dass die Zurückweisungen von 2 Männern und einer Frau aus Somalia durch die Bundespolizei an der Grenze zu Polen rechtswidrig waren. Die Beschlüsse sind unanfechtbar, teilte das Gericht mit und stellte zudem klar, die Begründung des Innenministeriums für die verschärften Maßnahmen reichen nicht aus. Scharfe Kritik an der Bundesregierung kommt von der Opposition. So sagte die linken Politikerin Clara Bünger dem ARD-Hauptstadtstudio, Dobrindt habe mit Ansage einen Rechtsbruch begangen. Der Innenminister müsse zurücktreten.
Polens proeuropäischer Regierungschef Tusk will die Vertrauensfrage stellen. Damit reagiert er auf den Wahlsieg des Rechtsnationalisten Nawrocki bei der Stichwahl um das Präsidentenamt. Er wolle so bald wie möglich eine Abstimmung im Parlament über seine Koalitionsregierung beantragen, kündigte Tusk am Abend im polnischen Fernsehen an. Bei der Stichwahl hatte sich Nawrocki mit 50,9% der Stimmen knapp gegen den proeuropäischen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Die israelische Armee will offenbar ihre Militäreinsätze im Gazastreifen ausweiten. So forderte sie die Menschen in mehreren Gebieten westlich von Khan Yunis auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Offensive soll nach Angaben des Militärs so lange laufen, bis die Voraussetzungen für eine Rückkehr der Geiseln und eine Niederlage der Hamas geschaffen sind. Die Vermittlerstaaten Katar und Ägypten kündigten an, sich verstärkt dafür einzusetzen, dass Israel und die Hamas ihre indirekten Gespräche wieder aufnehmen. Annalena Baerbock kann am 9. September ihr neues Amt als Präsidentin der UN-Vollversammlung antreten. Die Wahl der früheren deutschen Außenministerin wurde allerdings durch den Antrag Russlands auf geheime Abstimmung verzögert. Aus New York Martin Ganselmeier.
Russland hatte schon bei Baerbocks Vorstellung vor der UN-Vollversammlung Mitte Mai der ehemaligen Bundesaußenministerin eklatante Voreingenommenheit vorgeworfen und ihr diplomatische Fähigkeiten abgesprochen. Die große Mehrheit der anwesenden UN-Mitgliedstaaten teilte die Kritik Russlands jedoch nicht. Für